بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إمنام الله سيز ألابا مصرم هاتسيقن آل السوق بيت الله دم هاندا بلتن الله زيقن ونهايل بم هاتسيشكايت دنفن البروفيت محمد und auf all diejenigen, die ihm folgen. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht und dass er unsere Sünden vergibt und uns erwähnt bei sich subhanahu wa ta'ala und dass er unseren Iman stärkt und dass er uns dabei hilft, die Worte, die er gesprochen hat, umzusetzen, denn er ist derjenige, der dazu imstande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Heute, liebe Geschwister, wollen wir inshallah ta'ala uns Surat al-Buruj, Surah Nummer 85, näher betrachten. Ich lese wie gewohnt erst einmal die Übersetzung in der deutschen Sprache vor. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Beim Himmel mit den Türmen und dem versprochenen Tag und dem Zeugen und dem Bezeugten. Tod sei geweiht den Leuten des Grabens, des Feuers mit dem vielen Brennstoff, als sie daran saßen und Zeugen dessen waren, was sie den Gläubigen antaten. Und sie grollten ihnen nur, dass sie an Allah glaubten, den Allmächtigen und Lobenswürdigen, dem Herrscher, dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört, und Allah ist über alles Zeuge. Gewiss diejenigen, die die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Versuchung bringen und hierauf nicht in Reue umkehren, für sie wird es die Strafe der Hölle geben und für sie wird es die Strafe des Brennens geben. Gewiss diejenigen, die glauben, rechtschaffene Werke tun, für sie wird es Gärten geben, durcheilt von Bächen. Das ist der große Erfolg. Das Zupacken deines Herrn ist wahrlich hart. Gewiss, er macht den Anfang und lässt wiederkehren. Und er ist der Allvergebende und Liebevolle, der Herr des Thrones, der Ruhmvolle. Er tut alles, was er will. Ist zu dir die Geschichte der Herrscharen gekommen, Pharaons und der Thamud? Aber nein, diejenigen, die ungläubig sind, sind dem Leugnen der Botschaft verhaftet. Doch Allah ist hinter ihnen her, sie umfassend. Nein, vielmehr ist er ein ruhmvoller Koran auf einer wohlbehüteten Tafel. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns leicht macht, diese Worte von Allah subhanahu wa ta'ala zu verstehen und dass er diese Worte auch unsere Herzen berühren und erreichen. Surat al-Buruj, liebe Geschwister, ist eine, laut Imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, eine mekkanische Sura nach Übereinkunft. Über diese Sura ist überliefert worden, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sie bzw. Suren in ihrer Länge in den Gebeten Dhuhr und Asr zu verrichten pflegte. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam betete regelmäßig in den Gebeten Asr und Dhuhr und Isha, las er Suren vor, die aus dem mittleren Teil des Mufassal bestehen. Und dieser mittlere Teil des Mufassal beginnt nach manchen Gelehrten von Surat al-Nazi'at und endet bei Surat al-Layl. Und Surat al-Buruj ist dazwischen. Denn Surat al-Buruj ist dazwischen, Surah Nummer 85. Das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, in der Regel las er Suren von dieser Länge ungefähr in Dhuhr, Asr, Gebet, so heißt in der Überlieferung, aber wir wissen auch aufgrund anderer Überlieferung auch im Isha-Gebet. Zunächst einmal ist die Frage, was bedeutet das Wort Buruj? Dazu kommen wir aber gleich, denn die erste Aya, beziehungsweise die Sura beginnt wie fast alle Suren des Koran, bis auf Surah Tauba, mit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. In der ersten Eier heißt es dann, beim Himmel mit den Türmen. Das ist ein Schwur. Im Arabischen heißt es Was-Sama'i Dhatil Buruj. Das Wort Wow, oder der Buchstabe Wow, besser gesagt im Arabischen, ist eine Form des Schwurs. Und im Deutschen sagt man bei. Das heißt also im Sinn gewiss, man sagt, ich schwöre bei. Und Allah Azza wa Jal, wie wir häufig gesagt haben, er hat das Recht zu schwören, bei welcher Sache auch immer er möchte, subhanahu wa ta'ala. Und wenn man schwört, dann will man etwas Bestimmtes betonen, indem man bei einer Sache schwört, die für einen wichtig ist. Für uns, wir haben gesagt, wir dürfen nur schwören bei Allah subhanahu wa ta'ala oder bei einer seiner Eigenschaften, aber Allah Azza wa Jal, wer will ihm vorschreiben, bei wem er zu schwören hat? Allah schwört bei sich selbst, er schwört bei seiner Schöpfung, er schwört beim Leben des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wie er möchte, subhanahu wa ta'ala. Und hier schwört er bei einer der gewaltigsten Geschöpfe, und zwar das Geschöpf des Himmels. Beim Himmel mit den Türmen. So ist übersetzt worden. Im Arabischen allerdings kommt das Wort Buruj vor. Das Wort Buruj, liebe Geschwister, ist der Plural von Burj. Und Burj hat im Arabischen verschiedene Bedeutungen. Und die übersetzte hier ist eine der verschiedenen Bedeutungen. Und wir werden gleich, inshallah, wir werden jetzt erwähnen, dass, welche Bedeutung das Wort hat. Das Wort unter anderem bedeutet also Turm, wie es hier überliefert ist, wie es hier übersetzt ist. Das Wort Burj in der arabischen Sprache bedeutet aber auch Schloss, auf Arabisch Qasr. Deswegen gibt es eine Überlieferung über Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhum, im Tafsir, dass er gesagt hat, gemeint ist hier, Allah schwört bei den, beim Himmel und den Schlössern im Himmel. Eine weitere Auslegung ist, dass mit Buruj hier die Sterne gemeint sind. Ähnlich wie könnt ihr euch erinnern, als wir über Surah al-Tariq gesprochen haben. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, was-samai wa-tariq. Ähnlich wie hier, was-samai dhatil buruj. Dort al-Tariq, haben wir gesagt, sind die Sterne damit gemeint. Oder allgemein alle Gestirne im Himmel, die erscheinen nachts. Also kann da auch der Mond damit gemeint sein. Okay? Und hier eine Auslegung des Buruj bedeutet die Sterne, ein Nujum auf Arabisch. Wie heißt es? Das ist die Aussage von Qatada und Mujahid. Das sind, gehören zu den Imamen der Tafsir-Gelehrten. Also immer wir hören Qatada. Das ist das merken, weil der Name kommt öfter vor, und Mujahid und Sa'id und andere, alles Imame der Tafsir-Gelehrten der Tabi'in, das heißt die Generation nach den Sahaba radiallahu ta'ala. Warum heißt es in einer Auslegung Schlösser, oder wie kann man das verstehen? Was ist der Zusammenhang zwischen den Schlössern und den Sternen? Der Zusammenhang ist, man sagt, dass die Sterne, sie lassen sich nieder auf diesen hoch angesiedelten Orten im Himmel. Und auch ein Schloss ist etwas, was in die Höhe ragt. In der Regel. Ja, was nach oben ragt, unter anderem. Und deswegen sagt man, dass der Begriff Schloss hiermit die Stelle gemeint ist, an dem die Sterne im Himmel ihren Platz eingenommen haben. Und immer wieder einnehmen von Zeit zu Zeit, weil die Sterne bewegen sich ja auch, ja, wie alle Gestirne im Himmel sich bewegen. Insofern haben wir zusammengefasst, manche Gelehrte sagen, mit Buruj sind Türme gemeint, manche sagen, damit sind Schlösser gemeint, andere sagen, damit sind die Sterne an sich gemeint, und andere sagen, damit sind die Orte der Sterne gemeint, auf Arabisch Manasil. Und wie dem auch sei, diejenigen, die von den Orten, die Plätze, wo die Sterne sich und die Gestirne sich befinden, auch wo der Mond sich befindet und auch die Sonne sich befinden, sie haben gesagt, damit sind diese Stellen gemeint, und sie haben das interpretiert, weil der Mond durchläuft eine Phase von ca. 30 Tagen, und bei den Gelehrten der Astronomie, man teilt diese Mondphasen in verschiedene Phasen ein. Jede Mondphase, wo man den Mond sehen kann, beträgt 2 1/3 Tage. Ja, also 2 1/3 Tage ist er in jeder Phase. So sind die Phasen eingeteilt. Und wenn du 2 1/3 multiplizierst mit 12, dann hast du 28 Tage, wo du den Mond sehen kannst und 2 Tage lang siehst du ihn nicht. Das sind ungefähr 30 Tage. Ja? Und das, manche sagen, dass es damit gemeint sind, die Mondphasen oder die Stellen, an denen sich der Mond befindet im Laufe des Mondmonats. Und andere sagen, dass mit Burj ein Sternhaufen gemeint ist. Das heißt, eine Menge von Sternen. Immer wenn du eine Menge von Sternen liest, sagen sie, das nennt man Burj. Und der Grund, warum diese Auslegung vielfältig ist, weil es verschiedene Auslegungen der Tafsir-Gelehrten dazu gibt. Aber interessanterweise löst das einer der großen Tafsir-Gelehrten unseres Zeitalters, ist Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, möge Allah SWT in barmherzig sein, rahimahullah. Er hat in seinem Tafsir Adwa'ul Bayan darauf hingewiesen, dass das Wort Burj ursprünglich bedeutet, dass sich etwas zeigt. Zahara heißt zeigen, das heißt, etwas zeigt sich, etwas offenbart sich, etwas ist offensichtlich. Und deswegen nennt man eine Frau, die keinen Hijab trägt und die ihre Reize zur Schau stellt, nennt man Mutabarrija. Und das Wort Mutabarrija ist die gleiche Wortwurzel wie Burj. Deswegen mit Burj ist gemeint etwas, was du offensichtlich sehen kannst. Und jetzt verstehen wir, warum die Gelehrten das auf verschiedene Weisen ausgelegt haben. Das ist wieder das gleiche Prinzip, was wir immer wieder wiederholen. Es geht einfach darum, dass wenn die Aya allgemein etwas aussagt, das heißt, diese Aya spricht von allem, was man offensichtlich im Himmel erkennen kann. Und jemand sagt, gemeint ist damit die Sterne. Dann ist das Teil dessen, was das Wort Buruj beinhaltet an Bedeutung. Und wenn jemand sagt, nein, damit sind die Stellen gemeint, an denen oder die Phasen gemeint, die der Mond durchläuft oder die Sonne oder was auch immer, welches Gestirn, dann ist das ebenfalls eine offensichtliche Sache, die man am Himmel erkennen kann. Und wenn jemand sagt, nein, damit sind Sternhaufen gemeint, das heißt eine Gruppe von Sternen gemeint, wie ganze Sternbilder sozusagen, ja, im Himmel, der Himmel hat verschiedene Sternbilder, Sterne, die man als Ganzes betrachtet und die bestimmte Bilder ergeben, das nennt man Sternbilder, ja. Der Glaube an solche Sachen was anderes, aber Tatsache ist, dass die Sterne immer bestimmte Bilder ergeben im Laufe der Nacht oder beziehungsweise im Laufe des Jahres. So, und deswegen sagen wir, dass all diese Interpretationen sind in diesem Begriff beinhaltet und widersprechen sich nicht gegenseitig, sondern Allah subhanahu wa ta'ala schwört in dieser Aya beim Himmel und allem, was es darin an offensichtlich zu betrachtenden gibt. Und das deutlichste davon natürlich sind die Sterne. Aber zum Beispiel Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, er ist zum Beispiel der Meinung, dass damit die Orte der Sterne gemeint sind. Und Allah weiß am besten Bescheid. Aber das ist, wie gesagt, wir haben gesagt, kein Widerspruch zwischen der einen Auslegung und der anderen Auslegung. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Für uns ist noch wichtiger, aber natürlich, ich habe nichts im Tafsir gefunden, über was mit Türmen gemeint sein soll. Und auch nichts gefunden, was mit Schlössern gemeint sein soll. Habe ich nicht gefunden. Der einzige, das ist eine sprachliche Auslegung, weil Burj sprachlich wird für das Wort Qasr verwendet. Deswegen haben manche gesagt, damit sind Schlösser gemeint. Aber was damit gemeint sein soll, Allahu a'lam. Ja? Und deswegen ist die offensichtliche Bedeutung dieser Aya, dass Allah schwört, subhanahu wa ta'ala, bei allem offensichtlich Sichtbaren in diesem Himmel, und das deutlichste davon sind natürlich die Sterne, die teilweise so gewaltig sind, so riesig sind, dass man sich das gar nicht mehr vorstellen kann. Allah sagt also, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, er schwört beim Himmel und mit den Türmen. Und für uns nochmal wichtig, für uns ist wichtig, warum schwört Allah subhanahu wa ta'ala? Das heißt, was will er uns damit aussagen? Und jetzt wollen wir suchen im Laufe der Ayat. Die Gelehrten haben unterschiedliche Meinungen darüber, welche Ayah das beinhaltet, was Allah uns aussagen möchte. Das ist auch eine Sache, die soll man immer, wenn man den Koran liest, sich bewusst machen. Allah schwört, das, und was ist aber das, weswegen er geschworen hat? Lesen wir weiter. Beim Himmel mit den Türmen. Und dem Versprechen, also Türmen jetzt, weil es da so steht, ja, aber ansonsten Buruj auf Arabisch. Und das zeigt auch wieder, dass keine Übersetzung des Koran al-Karim all diese Bedeutungen in einem Satz wiedergeben kann. Deswegen kann die Übersetzung niemals Koran sein. Die Übersetzung der arabischen, des Koran kann niemals Koran sein, ist kein Koran. Ist eine Übersetzung eines Teiles der Bedeutungen des Koran. Habt ihr gesehen, dieses Wort Buruj, wie viel Bedeutung es beinhaltet? Der Übersetzer hat eine Bedeutung davon ausgewählt. Was ist mit allen anderen Bedeutungen? Die sind sprachlich auch beinhaltet. Aber es zeigt, dass keiner ist perfekt und keiner kann alle Bedeutungen, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat, umfassen in einem Wort in der anderen Sprache. Deswegen ist jede Übersetzung eine nichts als anderes als eine Art Tafsir. Als eine Art Tafsir. Weil er legt es aus. Der Übersetzer hat hier sozusagen gesagt, das Wort Buruj bedeutet für mich Türme. Okay, was ist mit allen anderen Bedeutungen, die auch über die Salaf überliefert worden sind? Das heißt nicht, dass es falsch ist, aber man will damit sagen, dass es gibt keine Übersetzung, die perfekt ist und die alles beinhaltet. Nein, die Übersetzungen alle haben Defizite und sie alle ergänzen sich gegenseitig. Beim Himmel mit den Türmen und dem versprochenen Tag. Der versprochene Tag, bei dem Allah subhanahu wa ta'ala verschwört, sind sich alle Tafsir-Gelehrten darüber einig, dass damit der Tag der Auferstehung gemeint ist. Der Tag, an dem jeder Körper, der mittlerweile schon zersetzt ist und zur Erde geworden ist, durch einen Befehl Allah subhanahu wa ta'ala wieder zusammengesetzt wird und wieder lebendig gemacht wird. Der Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala alle Abermilliarden von Seelen befehlen wird, wieder in die Körper zurückzukehren, und keine Seele wird aus Versehen in den falschen Körper zurückkehren. Stell dir mal vor, jemand wird am Tag der Auferstehung sagen, ich habe den falschen Körper bekommen. Das wird nicht passieren. Denn derjenige, der schon imstande ist, seht ihr, die Logik im Islam ist ganz klar. Weil wenn Allah schon imstande ist, subhanahu wa ta'ala, den leblosen, zersetzten Körper wieder lebendig zu machen, dann ist die Sache mit, dass die Seele den richtigen Körper wiederfindet, das ist ein Kinderspiel. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte über diese zweite Schöpfung, وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, Allah sagt im Koran über die zweite Schöpfung, und sie ist noch leichter für ihn. Sie ist noch leichter für ihn. Die erste war schon leicht, und die zweite ist noch leichter. Subhanahu wa ta'ala. Allah schwört bei dem versprochenen Tag, und der Tag, natürlich der versprochene Tag, Tag der Auferstehung, ist der gewaltigste Tag, und das ist der Tag, den jeder Mensch erwarten wird, und es gibt keinen Menschen und keine Seele und kein Tier und kein Engel, der diesem Tag entkommen kann. Und wer an diesem Tag glücklich ist, wird am Tag, an den folgenden Tagen glücklich sein im Paradies. Und wer an diesem Tag unglücklich ist, wird danach unglücklich sein, wie Allah uns davor bewahre. Und den versprochenen Tag. Der Tag, der immer wieder versprochen worden ist. Immer wieder im Koran al-Karim an zahlreichen Suren. Schaut einmal die letzten Suren an, die wir angeschaut haben. Die letzte Surah al-Tariq. Surah al-A'la. In allen Suren, die wir gesehen haben, geht immer wieder darum, die Menschen zu erinnern an diesen Tag, der ihnen bevorsteht. Der Tag, dem kein Mensch entkommen kann. Egal wie mächtig und wie reich ist und wie wohlhabend er ist und wie angesehen er ist. Das wird alles vergehen. Und diesen Tag wird nur der König aller Könige herrschen und regieren, subhanahu wa ta'ala. Und dem versprochenen Tag, der Tag, der nicht nur im Koran versprochen worden ist. Seit Adam alaihi salam kündigen die Propheten und die Gelehrten diesen Tag immer wieder an. Und alle Menschen, die gestorben sind, die wissen, dass das die Wahrheit ist. Die einzigen, die davon teilweise nicht überzeugt sind, sind manche der Kinder Adams, die am Leben sind. Allah schwört weiterhin beim Zeugen und dem Bezeugten. Beim Zeugen und dem Bezeugten. Darüber gibt es, liebe Geschwister, verschiedene Aussagen unter den Gelehrten. Die erste Aussage ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala bei jedem Zeugen schwört am Tag der Auferstehung. Und was ich jetzt erwähne, ist ein Teil der Aussagen, weil es gibt viele Auslegungen dazu. Das heißt, er schwört bei jedem Zeugen Yawm al-Qiyamah und dem, was er bezeugen wird, dem Bezeugten. Was werden wir bezeugen? Alle Ereignisse am Tag der Auferstehung, die stattfinden werden. Wir werden bezeugen die Hölle. Wir werden bezeugen das Paradies. Wir werden bezeugen die Engel. Wir werden bezeugen die Waagschalen. Wir werden bezeugen, dass unser Herr subhanahu wa ta'ala zwischen den Menschen richtet. Wir werden Dinge bezeugen. Wir werden bezeugen das Trinkbecken und des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir werden bezeugen, dass jeder Prophet hat sein Trinkbecken. Wir werden bezeugen viele Dinge, alles was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam uns angekündigt hat und versprochen hat. Jetzt ist der Tag gekommen, an dem sich all dies bewahrheitet. Das ist eine Auslegung, dass also mit dem Zeugen, al-Shahid, ist jeder Zeuge am Tag der Auferstehung gemeint und dem Bezeugten, das heißt alles, was an diesem Tag geschehen wird. Die zweite Auslegung ist, dass mit dem Zeugen der Freitag gemeint ist. Yawmul Jumu'ah. Der wertvollste Tag der Woche. An diesem Tag, warum der Freitag? Weil der Freitag ist ein Tag, der bezeugt, welche der Zeuge ist über die Taten, die du an diesem Tag machst. Egal, was du an diesem Tag machst, an Gutem, Schlechtem, wird von jedem Tag bezeugt. Aber der Freitag ist ein besonderer Tag. Und deswegen, viele Menschen sind diesem Freitag gegenüber unachtsam und sie nutzen ihn nicht aus, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf Dinge hingewiesen hat am Freitag, die man an sonstigen Tagen nicht macht. Ganz besonders zum Beispiel das Freitagsgebet und dass man dazu früh erscheint und dass man sich dazu wäscht, dass man sich dazu vorbereitet und dass man auch häufig den Segensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam spricht. Das heißt, man häufig sagt an dem Tag Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Das heißt, der Tag ist ein Tag, an dem manche Leute, sie nehmen diesen Tag wie jeden anderen Tag auch und sehen das nicht als etwas Besonderes. Ja? Und dieser Tag muss man sich Zeit nehmen und an diesem Tag besonders viele Gebete verrichten, also den Segensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen. Das heißt, die zweite Auslegung ist, dass mit dem Shahid, dem Zeugen, der Freitag gemeint ist und der Mashhude ist der Tag von Arafah. Der Tag von Arafah, oder man sagt auch Arafat, ist der 9. von Dhul-Hijjah und das ist einer der wertvollsten Tage überhaupt. Es ist sogar der wertvollste Tag im ganzen Jahr. Es gibt keinen heiligeren und edleren Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala mehr Diener erbarmt, als an diesem Tag, an dem die Leute, die bei der Hajj befinden, im Arafat oder in Arafah befinden. Und warum ist er bezeugt? Mashhud, Shahida auf Arabisch heißt auch präsent sein, anwesend sein. Das heißt, es ist der Tag, an dem Wesen präsent sind. Wer ist präsent an dem Tag? Die Engel. Die Engel, das ist wie zum Beispiel auch am Morgengebet. Und deswegen viele Leute, leider, sie verpassen ihr Morgengebet oder sie verrichten es nicht in der Moschee. Dabei Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim sagte, وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إن قرآن الفجر كان مشهودا. في مشهود هي diese Ayah vorkommt, وشاهد ومشهود. Auch Allah sagt über die Lesung im Morgengebet, über die Salat al-Fajr, die Koranlesung. Allah sagt, إن قرآن الفجر, das heißt wahrlich, die Lesung des Fajr-Gebetes wird bezeugt, das heißt wird von Engeln bezeugt. Insofern ist der Freitag al-Shahid, der Zeuge, und der Arafat, der Bezeugte, und das ist die Aussage der meisten Salaf. Das ist die Aussage der meisten Salaf. Und es gibt auch einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam darüber, in At-Tirmidhi überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst gesagt hat, Al-Shahid ist der Freitag und der Mashhud ist der Arafat-Tag. Ja, da gibt es eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam darüber. Und diese Überlieferung, sie ist aber, muss man dazu sagen, umstritten. Ja, und deswegen auch die Ikhtilaf. Aber die meisten Gelehrten sind dieser Meinung trotzdem, dass die Auslegung entsprechend dem Hadith ist, weil auch viele Vorausgang rechtschaffen Menschen das auch so interpretiert haben. Und der Hadith al-Albani sagt, er ist Hassan. Und es gibt andere Gelehrte, die sagen, er ist Da'if. Unabhängig davon ist das die Aussage der meisten und vorausgegangen rechtschaffenden Menschen. Und die dritte Interpretation, wie zu erwarten, ist diejenige wieder, die das allgemein sieht, für jeden Zeugen und jeden Bezeugten. Oder alles Bezeugten. Alles sozusagen, was sprachlich darunter fällt, wird als Shahid oder Mashhud bezeichnet. Und es gibt viele andere Aussagen, wie zum Beispiel, dass mit Shahid der Zeuge ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird Zeuge über die Menschen sein, dass er die Botschaft verkündet hat und dass die anderen Propheten die Botschaft verkündet haben. Und andere sagen auch, dass damit die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemeint ist. Weil die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie wird auch bezeugen am Tag der Auferstehung, dass die Propheten die Botschaft überbracht haben. Und insofern seht ihr, dass weil Allah an anderer Stelle im Koran bestimmte Geschöpfe als Shahid oder Mashhud bezeichnet hat, dementsprechend haben manche Gelehrte gesagt, okay, der Koran interpretiert sich hier gegenseitig. Oder der Koran interpretiert sich selbst. Er sagt an dieser Stelle Shahid Mashhud, an anderer Stelle sagt er, was damit konkret gemeint ist. Aber das ist nicht zwingend der Fall. Das ist nicht zwingend der Fall. Deswegen können wir sagen, dass allgemein Allah subhanahu wa ta'ala bei allem hier schwört, dass Zeuge sein wird und allem schwört, dass bezeugt sein wird. Und damit ist auch zum Beispiel die Körperteile gemeint. Die Körperteile zeugen und sie werden bezeugt durch die Taten, die du verrichtest. Während du eine Tat verrichtest, du machst deinen Körper zu Zeuge, zu einem Zeugen. Und am Tag der Auferstehung, dein Körper wird, wenn Allah ihn danach fragt, Zeuge sein. Denn es gibt manche Menschen, wal'iyadu billah, am Tag der Auferstehung, sie werden sich weigern, Zeugen zu akzeptieren. Sie werden sich weigern zu akzeptieren, dass irgendjemand über sie was aussagt. Also egal wer kommt und sagt, ja, du hast die Sünde so und so begangen, ich war dabei, er wird über ihn schlecht reden und er wird ihn sozusagen versuchen, als Zeugen zu degradieren oder wie sagt man, als Zeugen ausscheiden zu lassen. Weil jemand, der nicht redlich ist, jemand, der zum Beispiel, wird ihm der Lüge vorwerfen, sagt, der lügt. Okay, wenn jemand lügt, dann kannst du ihn natürlich nicht mehr als Zeugen verwenden. Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht lange mit dieser Person rummachen. Wenn er nicht akzeptiert, dass jemand über ihn bezeugt, dann wird er ihn fragen, wen akzeptierst du denn als Zeuge? Er wird sagen, okay, ich akzeptiere nur mich selbst. Er denkt, wenn er selbst redet, er kann über sich selbst aussagen. Dann Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Moment verschließt er seinen Mund und dann lässt er seine Körperteile reden, wie Allah im Koran uns darüber auch berichtet und der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und das, wal'iyadu billah, ist natürlich ein schlechtes Zeichen für diesen Menschen. Im Gegensatz zu den gläubigen Menschen, wie wir erfahren werden, er ist ganz anders. Der gläubige Mensch, alhamdulillah, selbst wenn er einen Fehler gemacht hat, er gibt zu, weil er erhofft sich die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dem Zeugen und dem bezeugten. Dann nächst heißt es, Tod sei geweiht den Leuten des Grabens. Es geht hier um eine Geschichte, über die uns Allah Azza wa Jal im Quran al-Karim berichtet, über die wir inshallah ta'ala gleich einen längeren Hadith uns anhören möchten. Aber erst einmal die Aussage auf Arabisch, Qutila Ashabul Ukhdud, was übersetzt worden ist hiermit, Qutila ist übersetzt worden hiermit, Tod sei geweiht. Ashabul Ukhdud sind die Leute des Grabens. Und diese Ayah kann man so übersetzen, wie es hier übersetzt worden ist. Das ist eine Form von Dua. Des Arabischen verwendet man die Vergangenheitsform, um Dua zu machen. Zum Beispiel, man sagt, Rahimahullah, das heißt, wortwörtlich übersetzt, Allah hat sich seiner erbarmt. Aber das meint man nicht, sondern man meint, möge Allah sich seiner erbarmen. Okay? Und dies ist das Rahima auf Arabisch ist die Vergangenheitsform. Und hier, Utila, ist die Vergangenheitsform, aber im Passiv und bedeutet eigentlich wortwörtlich getötet oder ermordet. Und wenn es aber als Dua gesprochen wird, es wird so übersetzt, wie der Autor es hier gesagt hat, Tod sei geweiht. Das heißt, mögen diese Leute sterben. Aber gemeint ist, und das wäre vielleicht eine bessere Übersetzung an dieser Stelle gewesen, wenn man sagt, verflucht seien. Weil Qutila in diesem Fall, wie es auch vorkommt in Surat Al-Muddathir, bedeutet Lu'ina, das heißt, kommt von La'na, bedeutet Fluch. Das heißt also, verflucht seien die Leute des Grabens. Was bedeutet verflucht? Verflucht bedeutet, liebe Geschwister, entfernt. Also im Arabischen, Lu'ina, bedeutet Ub'ida. Das bedeutet, mögest du weit entfernt werden. Von was? Von der Barmherzigkeit Allahs, möge Allah uns davor bewahren. Und das ist gibt verschiedene Entfernungen. Entweder du wirst vollkommen entfernt von der Barmherzigkeit Allahs, dann bist du ungläubig. Oder du wirst teilweise entfernt von der Barmherzigkeit Allahs und es kann dich eine Strafe Allahs subhanahu wa ta'ala treffen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und insofern, das ist eine Art, das zu übersetzen. Qutila Ashab al-Ukhdud, das heißt Lu'ina Ashab al-Ukhdud, also verflucht seien die Leute des Grabens. Wer das sind, darüber werden wir gleich inshallah reden. Aber warum erzähle ich das? Weil es gibt eine zweite Form der Übersetzung, die für uns jetzt relevant ist, um die Ayat zu verstehen. Man kann auch verstehen, dass das kein Dua ist, sondern eine Tatsachenbeschreibung ist. Das heißt, Qutila Ashab al-Ukhdud heißt, getötet wurden die Leute des Grabens. Das heißt, die Leute des Grabens wurden getötet. Für was? Für ihre Sünde, die sie begangen haben. Und ich habe vorhin gesagt, wenn Allah schwört, subhanahu wa ta'ala, dann müssen wir schauen, was will er uns aussagen. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Wenn diese Ayah übersetzt wird mit getötet wurden die Leute des Grabens, dann ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns aussagen wollte. Das heißt, Allah schwört beim Himmel und den Sternen und bei dem versprochenen Tag, Tag der Auferstehung und dem Zeugen und dem Bezeugten, fünf Dingen, dass diese Leute des Grabens für ihre Sünden getötet worden sind. Und jeder Mensch, der so handelt wie sie, wird eine ähnliche Strafe kosten, wenn nicht sogar schlimmer. Weil das ist nur die Strafe im Diesseits. Was im Jenseits erwartet, darüber werden wir gleich mehr erfahren. Noch einmal zusammengefasst, wenn diese Ayah übersetzen als eine Aussage, getötet wurden, dann ist das nach einer Interpretation die Sache, worauf Allah geschworen hat. Das heißt, weswegen Allah geschworen hat. Aber wenn wir sagen, damit ist gemeint, verflucht sei, dann ist das noch nicht diejenige Sache, bei der Allah subhanahu wa ta'ala geschworen hat. Weil du schwörst ja und möchtest ja etwas aussagen, was Tatsache ist. Du machst ja keinen Dua. Also wenn du sagst, ich schwöre bei Allah, das und das ist passiert. Du sagst ja nicht, ich schwöre bei Allah, möge das und das passieren. Macht keinen Sinn. Versteht ihr? Deswegen also, behaltet im Hinterkopf, nach einer Interpretation, nach einer Übersetzung ist sozusagen, haben wir hier schon die Antwort, weswegen Allah geschworen hat, und nach der anderen noch nicht, und danach suchen wir noch. Und das kommt noch, inshallah ta'ala. Also verflucht seien oder getötet wurden die Leute des Grabens. Bevor ich es vergesse, deswegen haben manche Gelehrte gesagt, dass die Leute des Grabens von ihrem eigenen Feuer getötet worden sind. Und das ist zurückzuführen auf diese Aussage. Qutila ashab al-Ukhdud, getötet wurden die Leute des Grabens. Die Leute des Grabens, liebe Geschwister, sind Menschen, möge Allah uns davor bewahren, wenn man jetzt, ich meine jetzt nicht die Leute, die darin getötet wurden, sondern die Leute des Grabens, die Leute, die diesen Graben errichtet haben und die die gläubigen Menschen darin getötet haben. Das meine ich jetzt, wenn ich sage, die Leute des Grabens. Sie sind Menschen gewesen, ungläubige Menschen gewesen, die bestimmte gläubige Menschen auf die Probe gestellt haben. Aufs Härteste. Entweder du verlässt deine Religion, du wirst Murtad, das heißt, du fällst zum Glauben ab, oder du wirst getötet. Das haben sie gemacht mit den gläubigen Menschen. Sie haben sie vor die Wahl gestellt. Entweder Kufr oder ihr werdet verbrannt in diesem Feuer, das wir euch gerade eben entfacht haben. Aber diese Menschen, aufgrund ihres starken Imans, sie haben die Verbrennung gewählt. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Menschen im Koran al-Karim erwähnt. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt diese Geschichte, vergesst nicht, wir sind in der mekkanischen Periode, wo der Islam, nicht die Religion an sich, sondern die Muslime meine ich damit, und die Ausbreitung und schwach war. Und sie hatten nichts, und sie hatten nichts zu bestimmen, sie hatten nichts zu sagen, sie wurden vertrieben, später, und sie wurden verjagt, und sie wurden in der Zeit unterdrückt und gequält und teilweise getötet. Deswegen kommt diese Sura als eine Art Beruhigung für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und für seine Freunde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sollte und seine Freunde dadurch erfahren, dass das, was ihr bis jetzt erlebt habt, ist nichts im Vergleich zu dem, was Menschen, die vor euch gelebt haben, durchgemacht haben, und trotzdem waren sie geduldig und haben niemals ihre Religion verkauft. Deswegen Allah gibt uns das höchste Beispiel, wie ein Mensch standhaft bleibt und niemals seine Religion aufgibt. In keinster Weise, selbst wenn er damit mit dem Leben bezahlt. Damit du, der viel schwächer geprüft wird, erst recht sagt, ich bleibe standhaft und gebe nicht auf. Diese Leute des Grabens, Allah sagt, möge Allah sie verfluchen. Das heißt, verflucht seien die Leute des Grabens. Und Allah hat sie verflucht, weit entfernt von seiner Barmherzigkeit, weil sie die gläubigen Menschen geprüft haben, das heißt quält haben, nur weil sie gläubige Menschen sind, wie wir gleich sehen werden. Tod geweiht sei den Leuten des Grabens, des Feuers mit dem vielen Brennstoff. Als sie daran saßen, manche sagen, damit sind die Gläubigen gemeint, die am Rand des, oder die bei dieser Grube, bei diesem Graben saßen, aber offensichtlich damit gemeint sind die Ungläubigen. Die Gläubigen, die haben sie in diese Grube reingeschmissen und haben sie verbrennen lassen. Und die Ungläubigen saßen am Rand und haben zugeschaut. Das heißt, sie saßen dort am Rand und schauten zu. Allah sagt, und Zeugen dessen waren, was sie den Gläubigen antaten. Und das weist darauf hin, dass es höchst gefährlich ist, dass man, wenn man jemanden sieht, wie er etwas macht, was haram ist, und man hat die Möglichkeit, das der Person zu verbieten und sie davon abzuhalten, dass man es trotzdem nicht macht. Und das ist die Wichtigkeit, jetzt kommt hier zum Vorschein, von An-Nahi anil Munkar. Das heißt, dass man das Schlechte verbietet. Wenn du siehst, jemand macht was haram, dass du nicht kommst wie manche gläubige Menschen, die überhaupt keine Ahnung von ihrer Religion haben, sagen, das geht mich nichts an. Das ist sein Leben. Ich mische mich darin nicht ein. Es gibt viele Leute, die sagen so etwas. Die sagen, das ist sein Leben und ich darf mich da nicht einmischen. Das geht dich nichts an. Nein, das geht dich was an. Es geht dich sehr wohl was an. Weil Allah hat von dir verlangt, dass du den Menschen das Gute gebietest und das Schlechte verbietest. Und wenn der andere damit nicht zufrieden ist, das ist sein Problem. Du machst es auf die richtige Art und Weise, erfüllst die Bedingungen, dass man es machen kann. Und eine der wichtigsten Bedingungen natürlich ist, dass der Schuss nicht in den Ofen geht, wie man sagt. Das heißt also, du möchtest nicht dadurch, dass du jemandem etwas verbietest oder gebietest, du möchtest nicht, dass das Ergebnis schlechter ist als vorher. Aber das ist ein Fall, der selten eintrifft, inshallah. Und das ist eine Sache, mit der der Shaitan auch spielt. Weil manchmal die Leute machen dann keinen Amr bin Ma'ruf und Nahi am Munkar mehr, weil sie Angst haben, weil der Shaitan mit ihnen spielt. Und der Shaitan zu ihnen sagt, mach das nicht, weil es könnte passieren, das und das und das. Und in Wirklichkeit ist es nicht so. In Wirklichkeit, der gläubige Mensch, die gläubigen Menschen, sie akzeptieren jeden Ratschlag. Sie akzeptieren jede Nasiha, die man ihnen gibt. Und manchmal, sie akzeptieren das nicht auf gute Weise, aber später sie akzeptieren es. Wichtig für uns ist hier, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie getadelt hat dafür, dass sie einfach nur da saßen und zugeschaut haben, ohne etwas zu tun. Und was war jetzt der Grund, warum sie gequält haben? Was war der Allah sagt uns subhanahu wa ta'ala, und sie grollten ihnen nur, dass sie an Allah glaubten. Der einzige Grund, warum sie gehasst haben, alles, was sie ihnen vorwerfen konnten, ist, weil sie an Allah Azza wa Jalla geglaubt haben, als ihren Rabb und Ilah, ihren Herrn, ihren Gott. Und sie haben diesen König, der damals gelebt hat, nicht als ihren Herrn akzeptiert. Und das war, er war damit nicht einverstanden. Der König sah sich als der Rabb von diesen Leuten. Und nachdem die Leute gesagt haben, nein, wir glauben an Allah als unseren Rabb, hat er sie getötet. Das war's. Mehr nicht. Sie haben kein Verbrechen begangen. Sie haben niemanden getötet. Sie haben dem König sein Reich nicht streitig gemacht. Sie haben nichts verbrochen. Das Einzige, was sie gemacht haben, weil sie gläubige Menschen gewesen sind. Sie wurden ihres Glaubens wegen bekämpft und getötet. Sie grollten ihnen nur, dass sie an Allah glaubten. Aber ihr Glaube, liebe Geschwister, das ist der Punkt. Ihr Glaube war so stark, dass es ihnen egal war, dass sogar der Herrscher, der ihnen angedroht hat, sie zu töten, trotzdem sind sie an ihrer Religion, haben sie an ihrer Religion festgehalten. Also nur damit wir sehen, liebe Geschwister, dass dieses Beispiel, was Allah subhanahu wa ta'ala uns hier gibt im Koran, ist ein gewaltiges Beispiel. Weil andere Menschen, liebe Geschwister, durch ganz kleine Prüfungen geben sie teilweise oder machen sie Kompromisse in ihrer Religion. Wegen viel weniger Dingen. Wenn es um Geld geht oder wenn es um eine Beziehung zu einem anderen Menschen geht oder ähnliches. Aber hier, es geht um das Leben, liebe Geschwister. Und trotzdem, sie haben keinen Kompromiss gemacht. Weil sie an Allah glaubten, den Allmächtigen und Lobenswürdigen. Auf Arabisch der Allmächtige, hier gemeint Al-Aziz. Gemeint ist derjenige, der alle überwältigt. Es gibt auch Al-Qadir. Und Al-Qadir bedeutet auch der Allmächtige. Und Aziz bedeutet, ist auch eine der Bedeutungen Allmächtig, aber derjenige, der alle anderen überwältigt. Niemand kann ihn überwältigen, subhanahu wa ta'ala. Und Lobenswürdigen. Weil er nicht nur lobenswürdig ist, sondern derjenige, der tatsächlich auch gelobt wird. Ihn preist, subhanahu wa ta'ala, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِمْ. Das heißt, alles Lob preist in Allah subhanahu wa ta'ala. Die sieben Himmel und die Erde und alles, was es darin gibt, subhanahu wa ta'ala. Allah sagt im Koran al-Karim, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. Es gibt nichts, was ihn nicht Lob preist. Dreh den Satz um. Alles Lob preist ihn, subhanahu wa ta'ala.